Wisst ihr überhaupt, wie ich zum Triathlon gekommen bin?
Nein.
Soll ich es euch erzählen?
Ja, klar. Aber kurz.
Nee, ich habe nicht geübt. Nein, wirklich ich nicht. Ich habe gar keine Zeit zum Üben, ehrlich gesagt. Ja.
Nimmst du auf schon?
Flugmodus bitte.
Ich habe auf Vibration gestellt.
Ja, das ist auch nicht gut.
Okay.
Bitte aus, weil dein Telefon ist wahrscheinlich das Erste, was hier losgeht.
Das glaube ich nicht. Da können wir ja eine Wette laufen lassen. Die legen wir jetzt auf den Tisch. Und welches von unseren Telefonen zuerst vibriert, der zahlt der Mass.
Genau.
Okay.
Also Folge Nummer 11, genau. Herzlich willkommen zu unserem Penta-Partner-Podcast. Ich bin jetzt alleine, aber nicht ganz. Hab heute einen Gast, zwei Gäste. Und der eine Gast, da lese ich jetzt kurz was vor und dann könnt ihr beim Zuhören schon raten. So viele Notizen, ich habe nämlich mich so stark vorbereitet, dass ich heute Nacht schon von dir geträumt habe. Tatsächlich.
Von dir, Gerhard, nicht von mir.
Jetzt hast du den Namen verraten.
Oh, sorry.
Okay. Dann verrate ich den Namen jetzt auch. Gerhard Budi ist eine der prägenden Figuren des deutschen Triathlons. Er vereint die Rollen Athlet, Coach, Unternehmer, Veranstalter und Ehrenamtler. Sein Lebenswerk, allen voran der Triathlon Ingolstadt, steht für sportliche Exzellenz, unternehmerische Beharrlichkeit, Gemeinschaftssinn und ein in der Branche beispielhaftes Nachhaltigkeitskonzept. Der Spitzname Mr. Triathlon ist keine Selbstinszenierung, sondern ein von Medien und Szene anerkannter Titel. Herzlich willkommen, Gerhard Budi.
Hallo.
Ich habe, so wie ich schon gerade vorher gesagt habe, ich habe mich vorbereitet, ein bisschen zumindest. Und beim Zusammenfassen hatte ich schon ein schlechtes Gewissen. Wisst ihr warum? Weil, wenn ich das so lese, sportlich aktiv seit der Kindheit, Einstieg in den Triathlon 88, erster Triathlon 89, aktiver Wettkampfsport seit über 30 Jahren, über 100 Wettkämpfe auf allen Distanzen, Sprint bis Ironman, Start in die zweite Triathlon-Bundesliga, Langdistanzdebüt, Ironman Europe, Rot 91. Und so geht es weiter und so geht es weiter. Und du so, Stefan?
Ja, gut, dass du meinen Namen auch genannt hast. Ich bin auch Gast. War das ein Wikipedia-Eintrag?
Auch. Also ich hab Gerhard Budi gegoogelt und dann waren so viele Seiten am Aufploppen, dass ich mir gedacht habe, Nadine, was hast du geschafft die letzten Jahre? Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich war der Weltmeister im Furtgehen. Und ja. Mehr auch nicht. Aber der Gerhard hat hier eine wahnsinnige Vita, muss man sagen.
Ja. Also finde ich super, dass wir dich heute hier haben. Also das finde ich echt, bin auch ganz gespannt. Ja. Also ich habe vorhin schon zu Nadine gesagt, dass ich mich völlig treiben lasse. Ich bereite mich nicht vor, ja, und harre der Dinge, die da kommen.
Ich habe ein paar Fragen oder zumindest einfach lassen wir jetzt den Einstieg beginnen. Und reden über den Triathlon. Ich wollte jetzt eh schon eigentlich für letztes Jahr nochmal dir einen großen Respekt aussprechen. Es ist ja ausgefallen. Anfang des, also im Juni halt dann, wegen des Hochwassers und dann das Ganze nochmal gestartet, dann später dann. Und man hat es nicht gespürt, dass es ausgefallen war. Also dass praktisch eine Riesengeschichte da am Laufen war mit dem, dass es abgesagt wurde. Also Respekt dafür, weil es hat sich angefühlt, als wäre es nicht ausgefallen. Gab es Hürden?
Ja, natürlich. Also wir waren ja bis kurz vor der Veranstaltung ready for go. Und dann kam ja das Hochwasser. Und ich bin dann täglich an den Baggersee und an die Donau gefahren und habe dann geschaut, wie sich das Ganze entwickelt. Habe auch die Warn-App, die alle Viertelstunde dann gescheppert hat auf meinem Telefon Tag und Nacht, und die Pegelstände kontrolliert. Und wir haben dann ja eine Woche vor der Veranstaltung die Startunterlagen schon alles gepackt, war alles fix und fertig, Startnummern, die Kuverts, die ganzen Goodies haben wir in die Tennishalle gebracht für den Event. Und dann kam die Meldung eben, dass über den Schwarzen Damm in Gerolfing die Donau drüber ist und dass halt alles unter Wasser steht. Und dann musste man die Entscheidung treffen, 3 Tage vor der Veranstaltung die Veranstaltung abzusagen. Haben natürlich dann am Tag, nachdem wir die ganzen Unterlagen und alles gepackt haben, in der Nacht eben das verfolgt. Und dann habe ich noch meine ganzen Bekannten und Freunde zusammengezogen habe, dann vom Büchelrainer netterweise auch 3 LKWs kriegt, wo wir dann das ganze Material in einer Nacht- und Nebelaktion vom Baggersee dann rausgefahren haben, was noch zu retten war. Die Startunterlagen, die 2700 Kuverts mit den Postkisten, haben wir dann den ersten Stocken aufgestellt in der Tennishalle, weil wir ja wussten, das Wasser wird nicht höher wie 3 Meter steigen und da oben ist halt 3,5 Meter oben und dann war das alles da oben gestanden. Ich bin dann am nächsten Tag mit meinem Fahrrad vom Weinzellgelände über die Staustufe drüber gefahren und bin dann eigentlich nicht mehr recht weitergekommen und weiß dann, dass man halt hinten von der Stauseestraße zum Tennisplatz kommt, aber auf Höhe von der Staustufe war ich mit dem Mountainbike dann schon bis zu den Hüften im Wasser gestanden. Also es war keine Chance mehr, an das Veranstaltungsgelände zu kommen. Ja, und dann war es natürlich so, musste man auch kurzfristig einen Termin finden, um die Veranstaltung durchführen zu können. Und dann habe ich 3 Monate später den Termin am 22. September dann eben verkündet. Und es war dann wirklich der absolute Horror, weil wir haben ein Jahr Vorbereitung und dann hast du 3 Monate Zeit um eine neue Veranstaltung. Und dann kam ja schon die Veranstaltung fürs nächste Jahr. In dem Zeitraum von 3 Monaten habe ich eigentlich 3 Veranstaltungen abwickeln müssen. Und ging es dann auch um die Athleten. Viele hatten nicht mehr die Zeit, an dem Termin zu starten, aus familiären Gründen oder Arbeits- oder Urlaubsgründen. Und dann haben wir eine große Aktion gestartet, eben mit Ummeldungen. Wir haben dann die Athleten kostenlos umgemeldet, haben dann Ersatzstarter gesucht für die Athleten, damit die nicht auf ihre Startplätze sitzen bleiben. Und klar, für uns war es natürlich auch eine finanzielle Herausforderung, weil Beispiel die Startnummern, die Zeitmessung, die war für den Tag bezahlt und die Startnummern waren alle gedruckt, die Kuverts waren vorbereitet, die Zeitmesschips, wir haben die Zeitmessung bezahlt und für den darauffolgenden Termin musste man die Zeitmessung noch einmal das gleiche bezahlen, war mit den Genehmigungsgebühren, also die verkehrsrechtliche Anordnung zum Beispiel. Die Stadt Ingolstadt, wo du die Anordnung an die Stadt Ingolstadt, an die Landratsamt Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen schickst, dann habe ich natürlich gesagt, ja, wir ändern ja eigentlich nur den Termin. Nee, alles neu, ja, also alles.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Da musste man alles neu.
Alles neu. Helferakquise, Gitter, alles Mögliche. Ah, ja, also war eine riesengroße Herausforderung und wir hatten auch mega Glück mit dem Wetter.
Ja, das war ein toll. Ich habe es mir dann gedacht an dem Tag. Da habe ich mir gedacht, was für ein tolles Race-Wetter.
Genau. Also wir sind dann entschädigt worden mit einem tollen Wetter. Was natürlich auch, wo wir schon mal so ein Problem hatten, hatten wir ja schon mal das Hochwasser vor Jahren. Und wenn du natürlich, da war man auch vorbereitet, wenn du vom Juni, wenn die ersten um 8 Uhr starten und du fährst um 4 Uhr, fahre ich meistens aufs Veranstaltungsgelände am Sonntag raus dann und dann geht um 5 wird's taghell und im September ist halt stockfinstere Nacht. Und bei der Veranstaltung, wo wir schon mal verschieben mussten, da kommst du halt ans Veranstaltungsgelände am Baggersee hinten und dann ist alles stockschwarz, weil es dunkel ist, mitten in der Nacht. Und dann waren wir halt da gestanden mit unseren Handys, mit Taschenlampen und so weiter und haben dann die Leute zur Tennishalle gelotst und da haben wir halt dann auch reagieren können und sagen so, jetzt leuchten wir dann praktisch mit Lampen vom THW oder vom BRK leuchten wir halt dann die Zu- und Gehwege dann aus und dann wird's ja erst um 7:30 hell und dann haben wir schon gesehen, jetzt wird's hell und dann um 8 Uhr können wir pünktlich starten und dann war das Wasser natürlich sehr kalt zu dem Zeitpunkt und die Athleten mussten einen Neoprenanzug anziehen und viele haben sich dann einen ausgeliehen, aber diejenigen, die halt keinen Neo hatten und sich noch einen ausleihen wollten oder kaufen, da standen halt keine mehr zur Verfügung und dann mussten die halt zuschauen. Und ja, aber das waren nur 2 oder 3, die anderen wurden dann alle versorgt. Ja, aber also das war wirklich ein mega mega Herausforderung, ja.
Ich finde das total wichtig, was du am Anfang gesagt hast, wie das da 3 Tage davor zu der Entscheidung kam, jetzt müssen wir es absagen. Weil für die meisten, glaube ich, auch für mich ist das dann auch so, erstmal in meiner laienhaften Vorstellung, ja, dann machen wir es halt wann anders. Aber wie du das beschrieben hast, ja, ich muss die Kisten dann irgendwo, die ja schon alle vor Ort sind, die mussten wir dann nach oben bringen ins Tennisheim. Oder wir mussten mit 3 LKWs die Sachen, die alle schon vor Ort sind, wegtransportieren oder zumindest retten, dass die nicht irgendwie im Wasser untergehen. Ich glaube, das hat man als normaler Teilnehmer gar nicht auf dem Schirm. Ja, man hört nur, das wird abgesagt. Ja gut, dann fahren wir halt nicht hin. Ja, dann ist der Budi Gerhard halt auch nicht da. Aber dass da noch eine riesen Logistik, also eine, ich sage jetzt mal, Notlogistik notwendig ist, um das alles noch irgendwie vom Wasser wegzubringen. Ja.
Eigentlich der Horror für jemanden wie du, der ein Großveranstalter ist bei so einer Sache. Hut ab vor deinem Team, die ja da wirklich echt auch buckeln. Super. Dann hoffen wir, dass der Race Day am 14.06.26 nicht ausfällt. Um Gottes Willen.
Der wird hervorragend.
Der wird noch besser als die letzten, wie viele Jahre jetzt?
Seit 2010. Also es sind jetzt 16 Veranstaltungen. Corona-bedingt mussten wir ja eine Veranstaltung absagen. Also durfte man nicht die Veranstaltung durchführen. 2021 war da natürlich auch eine riesengroße Herausforderung, weil wir ja mit einem Hygienekonzept die Veranstaltung durchführen mussten. Ich habe mich dann mit Felix Balkshöfer, der ja die Challenge Rot veranstaltet, den ich seit 30 Jahren sehr gut kenne, wir sind also gut befreundet, hat er mir dann sein 75-seitiges Hygienekonzept zur Verfügung gestellt für seine Veranstaltung. Das haben wir dann eben umgearbeitet auf unser Konzept in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und mit allen Behörden haben wir dann die Veranstaltung durchgeführt. Ich habe heute noch Masken und Desinfektionsmittel bei mir im Lager und einmal Handschuhe und für den Fall, dass vielleicht nochmal irgendwie so ein Event kommt, aber es war auch extrem krass. Extrem krass, ja, genau. Aber
wie ist das, würde mich interessieren, weil wir jetzt ja gerade über Hygienekonzepte und Bürokratie sprechen und Bürokratie ist mein Lieblingsthema in der Medizin zumindest. Machst du die bürokratischen Prozesse alle selber oder holst du dir da fachmännisches Know-how dazu?
Sowohl als auch. Also wir haben ja verschiedene Behörden, mit denen wir zusammenarbeiten müssen. Das ist einmal das Amt für Verkehrsmanagement, für die verkehrsrechtlichen Genehmigungen, die Landratsämter Eichstätt, Neuburg, Schrobenhausen. Dann das Amt für Katastrophenschutz, die Feuerwehren, die Rettungsdienste, Wasserwacht und BRK. Und da arbeiten wir eben mit den ganzen Behörden zusammen. Wir müssen dann die verschiedenen Genehmigungen beantragen, sei es jetzt umweltrechtliche Genehmigung fürs Benutzen vom Baggersee, um das Befahren mit Booten auf dem Baggersee, weil das ist ja auch nicht erlaubt, da brauchen wir dann eine Sondergenehmigung.
Aber wer stellt die Anträge? Wer hilft
die stellen wir, die ja, stellen wir, die. Mein Team, ja, mir. Ja, genau.
Aber gut, da habt ihr wahrscheinlich jetzt schon
ja,
eine gewisse Routine und genau, die Vorlagen dafür.
Genau.
Ich stelle mir das dann immer vor, jetzt muss ich mich wieder hinsetzen und irgendwie genau, DIN A4-Dokument
so, ja,
aufsetzen.
So, ja.
Zwölfseitiges.
Ja, gut.
Und
ich lebe in meiner Welt.
Es ist natürlich auch so, am Baggersee zum Beispiel, es ist ja ein Naherholungsgebiet, es ist ein EU-Badegewässer, da müssen wir ja auch, da wird ja regelmäßige Beprobungen gemacht von der Wasserqualität eben, das auch für uns gut ist, dass wir ja auch einen Nachweis haben, dass wir in einem tollen See schwimmen können. Und ich möchte nicht wissen, ich war schon bei Veranstaltungen in Paris zum Beispiel, wo tote Ratten im Kanal rumgeschwommen sind, wo wir dann schwimmen mussten. Das war denen eigentlich egal, was das Wasser für Qualität hat. Aber Baggersee, da sind ja auch gewisse Bereiche. Ich habe eine tolle Kooperation beziehungsweise Übereinkommen im Kreisfischereiverein. Das sind ja die Eigentümer, die Pächter von dem See. Wir verstehen uns gut, die stellen uns da auch in der Vergangenheit haben sie uns das Wasser zum Beispiel zur Verfügung gestellt, wo der Zielbereich noch am Baggersee draußen war oder die Nutzung vom Veranstaltungsgelände. Und dann die Schilfbereiche muss man halt beachten. Also gerade Naturschutz ist ganz, ganz wichtig. Sind ja auch Fledermäuse, Frösche und alles Mögliche an Tieren da draußen. Wir dürfen auch nur gewisse Bereiche vom Baggersee zum Schwimmen nutzen, also sowohl beim Start als auch beim Ausstieg. Mhm. Und Bereiche im Uferbereiche, die man nicht betreten darf, die wir dann absperren müssen, speziell Schilf oder dann das Thema mit der Mähkuh. Also der Baggersee hat ja eine hohe Qualität oder einen hohen Nährstoffgehalt, wenn es die Sonne scheint. Und das Wasser kriegt sehr viel Sonne und Nährstoffe, dann wächst er im Baggersee Gras vom Boden weg und in die ersten ein, zwei Jahre war es natürlich so, wenn wir da geschwommen sind, mussten die Teilnehmer durch das Gras durchschwimmen und es hat ihnen nicht so gut gefallen und dann bin ich auf die Firma die ja so ein Mähboot haben, da ist hinten wie so ein Rasenmäher hinten am Boot dran und die fahren dann mit dem Boot, mähen dann das Gras und dann wird das Gras aufgesammelt und in den Container verbracht und dann wird das weggefahren. Und wir mussten die ersten 2 Jahre die Anfahrt, Abfahrt und das Mähen sowie die Entsorgung von dem Gras bezahlen und irgendwann hat die Stadt Ingolstadt gesagt, ja, um eben das Naherholungsgebiet zu erhalten, müssen wir da unbedingt was tun, weil wenn der Baggersee komplett zuwächst mit Gras, dann geht da keiner mehr zum Schwimmen. Und seither wird der also regelmäßig gemäht, auch der Auwaldsee. Und die in Nürnberg zum Beispiel am Werthersee, die hat die Stadt sich ein eigenes Mähboot zugelegt und da machen das die städtischen Mitarbeiter. Mhm. Klar kostet dann Personal und Unterhaltung von dem Mähboot, weil da sind auch die Klingen immer wieder mal stumpf und muss man austauschen. Aber das haben wir eigentlich so ganz gut. Dann, was man beachten muss, ich habe ja am Baggersee mich mit vielen Institutionen auseinanderzusetzen oder auszutauschen. Minigolf, Tennis, FKK, dann haben wir Beachvolleyball und so weiter. Und ich muss ein Jahr im Voraus den Leuten also schon mitteilen, dass ich dann auch Exerzierhalle zum Beispiel, Glänzepark, ich muss die ganzen Logistik und die Räumlichkeiten schon anmieten, weil wenn ich sage jetzt nach dem Triathlon, ja, ich will jetzt nächstes Jahr einen Triathlon machen und dann ist er Kindolstadt oder es ist eine Hochzeit oder es ist irgendeine andere Veranstaltung, dann muss ich natürlich schauen, dass da dementsprechend auch die verschiedenen Räumlichkeiten zur Verfügung stehen.
Wer ist denn der FKK-Vertreter in Ingolstadt?
Ja, da gibt's einen Naturtistenverein, der ist es hinten beim Einlauf. Da gibt's also ein spezielles Gelände, wo man sich da nackig bewegen kann. Und die müssen wir natürlich informieren. Und alle Vereine rundherum, Fußballvereine, dann ganz, ganz wichtig, die Gaststätten oder die Kirchen, weil ja Sonntag ist Gottesdienst und Friedhöfe und dann natürlich den Milchlaster zum Beispiel, weil wenn der am Sonntag die Milch abholt und er kommt nicht durch, dann gibt es dann Ärger von Goldmilch. Dann ist es auch so, die Kirche zum Beispiel in Unterstall, also da ist ja Sonntag immer Gottesdienst, wenn wir da vorbeifahren. Und da ist der Pfarrer so nett, also der macht seit Jahren den Gottesdienst extra am Samstagabend um 18 Uhr, damit am Sonntag die Leute zuschauen können beim Triathlon. Und ja, genau. Also das ist wirklich toll und das hat sich jetzt so entwickelt. Also die letzten 17 Jahre, dass da eigentlich die Leute auch schon wissen, in der Gerolfinger Straße, ich muss jetzt mein Auto da parken, in der Zeit von bis kann ich jetzt da nicht die Straße überqueren. Gibt natürlich auch andere, die an dem Tag genau da fahren müssen, aber das ist wirklich überschaubar und ja, wir informieren ein Jahr oder Monate vorher alle Institutionen, dass die Bescheid wissen und sich da dann auf den Termin einstellen können.
Ich stelle mir gerade vor, das ist ja alles gewachsen. Also, du lernst da quasi mit jedem Jahr
genau,
dazu.
Ja.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, es gäbe in Ingolstadt noch keinen Triathlon und man müsste den jetzt auf die Beine stellen, das ist eine Herausforderung, ich glaube, da alles zu berücksichtigen. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so gut hinbringen würde.
Also es ist auf alle Fälle jedes Jahr Herausforderung. Aber ich denke, wie du schon sagst, wir haben jetzt momentan sehr, sehr schwierige Zeiten. Also eben gerade das ganze Thema Wirtschaft und wir haben Krieg überall und die Leute fahren alle auf Sicht. Wir haben Probleme, dass immer mehr Unternehmen zumachen, dass Arbeitskräfte überall fehlen, dass viele Leute ins Ausland abwandern und das spürt man natürlich schon auch. Ja.
Aber das macht sich ja zumindest jetzt auf diese nächste Veranstaltung nicht bemerkbar. Also du hast jetzt vorhin, wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen, erzählt, dass ja die ersten Teilnehmeranmeldungen oder nicht die ersten, sondern ein großer Schwung an Teilnehmeranmeldungen schon da ist.
Ja, also wir haben jetzt aktuell am 1. Oktober in diesem Jahr aufgemacht, weil normalerweise ist immer der 1. Dezember Stichtag. Und aktuell haben wir jetzt knapp 2500 Teilnehmer. Also das ist wirklich gut. Die olympische Distanz war jetzt letzte Woche ausgebucht mit 800 Startern. Und Sprintdistanz ist fast voll, die Mitteldistanz ist fast voll, die Staffeln sind auch fast voll. Also ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt die nächsten 1-2 Monate sind wir ausgebucht. Eigentlich zum Zeitraum, wo wir normalerweise 2 Monate später dran sind. Und was der Hintergrund der frühen Anmeldung war einfach das, weil wir jetzt Veranstaltungen haben, die an unserem Tag auch stattfinden in der näheren Umgebung. Ich habe zwar 2010, wo ich mit dem Triathlon zum ersten Mal in El Triathlon zum ersten Mal veranstaltet habe und 2008 und 2009 eben in die Vorbereitung und in das Anmeldeportal geöffnet habe am 1. Dezember 2009 mich mit den Veranstaltern in Erding und Rotsee connected und habe gesagt, pass auf, stimmen wir uns ab mit den Terminen, auch mit der Challenge Rot, als dass Ingolstadt halt Vorbereitungsrennen ist für die Athleten, die in Rot starten. 4 Wochen vorher ist immer optimal mit der Mitteldistanz. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt 2.500 Starter, das sieht man, wie unser Rennen für Resonanz hat und wie beliebt unser Rennen ist. Wir haben wirklich Leute, der Günther Maxin zum Beispiel, der jetzt über 80 ist, der war jetzt bei jedem Triathlon dabei, der älteste Teilnehmer kommt aus der Schweiz, bei der Sprintdistanz ist 81 und wir haben Athleten aus alle Herren Länder, über 40 Nationen und ja, und es ist schon, das macht schon Spaß, ist schon, macht schon schön, ja.
Jetzt muss ich kurz einhaken, warum wir dich eingeladen haben. Der Stefan und du, ihr kennt euch. Ihr habt euch irgendwann einmal kennengelernt, klar. Wie ist das zustande gekommen?
Ja, da haben wir vorher eigentlich schon mal ein bisschen diskutiert, gell. Wir kennen uns schon seit der ersten Veranstaltung, 2010 oder noch länger, gell.
Ja, ich bin mal auf deine Variante gespannt. Ich habe meine.
Also ich habe mir auch seit 2 oder 3 Tagen den Kopf darüber zerbrochen, seit wann ich den Stefan kenne. Ich habe halt natürlich auch durch meine Wettkämpfe habe ich immer mal wieder das eine oder andere Wehwehchen gehabt, habe mal Bizepsabriss gehabt oder eine Schulteroperation oder Knieoperationen und bin natürlich dann immer zum Stefan in die Praxis und das ist eigentlich so Sichtweise, wie lange wir uns schon kennen. Also vielleicht ist ja auch eine andere Situation oder ein anderer Punkt, wo wir uns kennengelernt haben, ja.
Darf ich dir meine Variante erzählen?
Okay, ich bin gespannt.
Das ist überhaupt nicht peinlich, gar nicht. Ja, aber man weiß ja nicht. Ne? Ich habe dich das erste Mal getroffen, vielleicht erinnerst du dich, wenn ich es jetzt dann sage. Ich habe im Vorfeld auch noch immer wieder als Dozent und als Ausbilder gearbeitet. Und merkst, das war, glaube ich, eine Sling-Ausbildung. Ja? Und da warst du mal ein Teilnehmer dabei.
Richtig.
Und da hatten wir oberflächlich ein Stück weit Kontakt, uns mal abgedatet, genau, also du hast damals mit dem Triathlon ja schon einen gewissen Namen gehabt. Ich habe dich auf meiner Liste gesehen und habe dann gesagt, okay, jetzt quatschen wir mal kurz. Ja. Und dann kam das dann irgendwann schrittweise auch mit den Wehwehchen zustande und dann ist daraus dann quasi unsere Liaison entstanden, wo wir uns dann von Behandlung über Triathlon und was wir am Triathlon eben unterstützen, noch beitragen können. Das ist, glaube ich, die Geschichte. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst.
Also wenn du das jetzt sagst, dann kann ich das auch schwarz auf weiß belegen, weil ich habe die Unterlagen noch und da steht Stefan Penter 100%ig drauf. Diese Sling-Training-Unterlagen, die habe ich nämlich in einem Ordner drin, wo meine ganzen Ausbildungen sind. Und ich habe dann ja das so mega gefunden, dass ich halt dann parallel zu der Sling-Ausbildung oder zu dem Sling, was du da gemacht hast, diese THX-Ausbildungen eben gemacht. Da kam ja, was da selber, das Thema aus Amerika rübergeschwappt. Ja. Ich habe dann in Frankfurt und in Stuttgart dann mehrere so Ausbildungen gemacht und THX-Force-Training auch für Soldaten und so weiter. Habe ja dann bei der Polizei und bei der Bundeswehr auch so Workshops gemacht mit meinem eigenen Frame, den ich habe. Ich habe ja 2 große Frames, wo ich insgesamt 24 Leute aufhängen kann. Ob der Bereitschaftspolizei und Bundeswehr drüben in der Pionierkaserne dann so Workshops gemacht und im Livepark dann, da gab es ja THX damals noch nicht, da wusste keiner, was THX ist, habe ich dann in einem Raum haben wir dann mit den Leuten von Transatlantic Fitness eben einen großen Frame reingebaut mit 12 THX-Sling-Trainer, die ja nach wie vor jetzt da drin waren und da habe ich dann auch im Livepark noch, wo ich Kurstrainer war, diese TRX-Stunden gemacht habe, dann auch mit Firmen, mit Partnern und Sponsoren von uns vom Triathlon habe ich da auch so spezielle Workshops gemacht und auch mal am Baggersee für PSW damals so ein TRX-Workshop, in dem ich am Sommerfest, das war eigentlich ganz lustig, ja.
Ja, genau. Aber das ist total spannend,
genau.
Aber ist gut, also
ja.
Du erinnerst dich noch.
Ja, jetzt kann ich mich daran erinnern, also Wahnsinn, ja, da muss ich gleich mal da oben schauen, ja.
Du hast praktisch Mr. Personal Coach, Trainer, Triathlon den Sling beigebracht.
Genau.
Ja, so würde ich das jetzt nicht sagen. Also im Grunde genommen ist es ja so, wer sportlich ambitioniert ist, und in der Regel macht man das ja für sich selbst erstmal, man trainiert mit Sling, man kennt das. Es ist aber schon auch so, dass wir in Deutschland natürlich das sehr hochhängen, wenn jemand lizenziert ist, wenn er eine gewisse Ausbildung oder Nachweis auch dazu hat. Das sind einfach die Qualitätsstandards, die es bei uns braucht. Und Gerhard, du hast es ja richtig gesagt, es gibt ja zig verschiedene Anbieter und Institutionen. Und da war eben ein Berührungspunkt, der eben bei mir.
Aus dieser Liaison heraus, wie du es so schön genannt hast, ist ja was entstanden. Wir haben ja, also wir unterstützen ja mit deine Veranstaltung und wir massieren die Triathleten. Genau, so ist es. Erzähl doch mal.
Ja, ich glaube, das ist so ein Stück weit, wie du es jetzt richtig gesagt hast, ne? Also wir haben uns dann irgendwann nochmal irgendwie über die Behandlungen kennengelernt und dann tauscht man sich dann auch aus über den Triathlon und inwieweit man da vielleicht irgendwie einen Beitrag leisten kann. Ist ja auch immer, ich sage jetzt mal, ist ja für Unternehmen auch schön, wenn sie sich dort präsentieren können. Du lieferst ja da auch eine tolle Plattform. Ja? Also wir reden jetzt da von mehreren tausend Teilnehmern. Wir reden von mehreren tausend wahrscheinlich, die jetzt da irgendwo an der Laufstrecke oder an diesen Fahrradstrecken mit dabei sind und anfeuern. Und da haben wir die Möglichkeit gesucht, wo wir uns platzieren können und wo es für uns und eben auch für den Triathlon gut ist. Und ich glaube, wir hatten eine Phase mal, da sind wir mit dem Rückenmobil dort gewesen, weil ja doch Firmeninteressierte auch da sind. Und vielleicht ist das ja auch ein Thema, Rückenschmerz und Laufen. Mhm. Das Thema, das ist es nicht ganz so selten. Und dann kam es und ging es dazu über, die Massage oder die Regeneration, die jetzt da im Anschluss eben notwendig ist, dass man das eben mit dort anbietet. Und so haben wir, glaube ich, vor ein paar Jahren angefangen und ich erinnere mich, also du darfst mich gern korrigieren, dass das dann aber auch in der Zwischenzeit eine gewisse Voraussetzung ist für bestimmte Triathlon-Veranstaltungen. Du hast Bayerische Meisterschaften, hast du, glaube ich, gesagt. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch ein Mindestqualitätsmerkmal sein muss und somit ist das quasi für alle Beteiligten, glaube ich, eine gute Sache.
Ja, und jetzt nochmal Thema auch die Neuerungen für die letzten Jahre, was du ja angeschafft hast, das ist jetzt ein blödes Wort, der Livestream. Da, glaube ich, bist du recht stolz drauf, gell, mit diesem Livestream, dass der da funktioniert.
Auch. Genau, ja.
Erzähl mal.
Also für mich, das Thema Livestream ist schon seit Jahren auf dem Schirm und habe mich da mit einigen regionalen Anbietern hier auseinandergesetzt. Und auch einem, der sowas im Osten anbietet. Und für mich war es halt so ein Thema, wenn man jetzt schaut, für die Leute, die daheim am Computer sitzen oder am Fernsehen sitzen und jetzt nicht an der Veranstaltung teilnehmen können, ist es natürlich super, wenn man das dann live anschauen kann. Und das war halt in der Vergangenheit wirklich so, dass das unbezahlbar war. Also da reden wir so von 30.000 bis 35.000 Euro für die Übertragung Minimum, also für kleine Sachen. Und wir haben jetzt da ein tolles Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Also die haben ihr Moderation und Regie in Wien. Die schicken dann Mitarbeiter, die das dann abdecken mit dem Netz vom Internet, also mit Mobilfunk. Und wir können also die Leute, also da haben wir auch Drohnen im Einsatz, wir haben Kameramänner auf die Boote, dass man halt wirklich schauen kann, was draußen am See passiert. Also wenn jetzt die Leute zum Beispiel im Glänzepark sind, da haben wir eine große Videowall, da können die Leute dann im Glänzepark, wenn der Golds für Kids Lauf stattfindet, schon sehen, was draußen am Baggersee passiert, in der Wechselzone. Auf der Radstrecke haben wir auch Leute, die Radfahrer mit dem Motorrad begleiten, wo dann sehen, was los ist.
Na, klasse.
Und dann natürlich, wenn sie laufen, Übersichtsaufnahmen mit Drohnen und dann im Glänzepark und dann, wie gesagt, komplett von 8 bis zum Ende der Siegerehrung läuft dann im Glänzepark eben die Videowall. Und nichtsdestotrotz können die Leute auch auf dem Mobiltelefon oder am Computer die Veranstaltung dann verfolgen. Und wir haben das jetzt noch ein bisschen aufgewertet in dem Jahr. Also wir werden auch den Livestream, der wird jetzt auch moderiert von einem speziellen Ironman-Moderator, das ist der Dirk Froberg, den kennt man aus Funk und Fernsehen, der macht Ironman Hawaii oder Frankfurt oder solche großen Veranstaltungen, moderiert er eben. der wird dann in der Regie sein und dann den Livestream moderieren. Und wir haben auch noch die Kameramänner noch ein bisschen aufgerüstet, also dass wir noch deutlich mehr Aufnahmen haben und das halt immer wieder im Glänzepark sowohl als auch im Netz dann auch unten dann dort steht, wer ist es, oder er dann im moderiert jetzt, der Stefan Penta ist auf Platz 25.
Und, das habe ich auch nicht, im Spähen schon, ja.
Und dann natürlich auch, was für mich auch seit letztem Jahr jetzt eben ist, ihr könnt euch bestimmt noch daran erinnern, im Zielbereich war immer die aktuelle Zeit vom Start und dann im Ziel war dann nur die laufende Zeit praktisch. Und jetzt haben wir es so gemacht, dass vor dem Ziel, wenn die von der Exerzierhalle runterlaufen, haben wir eine Matte, das ist eine Registrierungsmatte. Und dann kurz vorm Ziel ist noch einmal eine Matte. Und dann haben wir einen Monitor, wenn jetzt der über diese kurz vorm Ziel ins Ziel läuft, dann siehst du oben die Teilnehmer mit der Zeit und mit der Distanz und die Nationalität. Dann haben wir auch im Zielbereich haben wir auch Live-Tablets. Dann können die sofort die Platzierung anschauen. Da sind auch die aktuellen Ergebnislisten. Und dann haben wir auch mit den Moderatoren aufgerüstet. Also wir haben jetzt dann im Glänzepark die Siegerehrungstribüne, die stellen wir ein bisschen seitlich, damit man auch beobachten kann, wenn die Teilnehmer in den Glänzepark praktisch einbiegen und dann beim Rosengarten da rumlaufen. Da ist dann der Florian Weiß, der vom Fernsehen, der Moderator, der ZDF-Leute heute und Frühstücksfernsehen macht, das ist ein guter Freund von mir.
Der war ja auch schon mal bei uns, glaube ich, gell?
Mit genau.
Leistungsdiagnostik.
Genau, ne? genau. Ja. Und der macht
schöne
dann...
Schöne Grüße übrigens.
Ja.
Schöne Grüße an dich, Florian.
Werde ich ihm ausrichten, ja. Ich habe gestern mit ihm telefoniert, ja. Da war er gerade beim Joggen mit seinen zwei Kids. Der macht dann DJ und macht dann sozusagen Anheizer. Er hat dann auch ein Tablet, wenn die praktisch durch den Glänzepark reinlaufen, dann ist da Mathe, dann weiß er, wer das ist, der dann da unten noch rumläuft. Dann haben wir vor der Exerzierhalle eine Matte nochmal und dann vor dem Ziel noch einmal eine Matte. Also wir wissen dann genau und auch der Moderator natürlich dann dementsprechend, wer jetzt kurz vorm Ziel ist und wer sich dann vielleicht noch bettelt. Und ja, die Ergebnislisten sind dann auch sofort live. Wir haben auch unseren Ergebnisdienstleister gewechselt. Wir haben jetzt einen neuen, mit dem wir sehr gut zusammenarbeiten. Und ja, ich habe auch Kontakt zum Stadtjugendring aufgenommen. Also ich schaue, dass man vielleicht das Kindermobil, also das Spielmobil mit reinbringt. Da warte ich noch auf die Rückmeldung. Und klar, ich versuche natürlich schon, das Angebot für die Zuschauer etwas umfangreicher zu gestalten, was mir aber nicht so leicht gelingt.
Wie ist das mit Fernsehsendern? Also ich weiß, Triathlon ist jetzt nicht also es gab Zeiten noch, ja. Also ich erinnere mich da schon noch dran.
Ja.
Gerade ist die Triathlon Rot, ne, wie es damals, es war ja dann eher so Alleinstellungsmerkmal, ja, oder dann Hawaii, der Ironman, dass die übertragen werden vom Öffentlich-Rechtlichen.
Nee, also ich habe da auch seit Jahren versucht, eben mich mit dem BR, also mit dem Bayerischen Rundfunk auseinanderzusetzen oder versuchen, ein öffentlich-rechtliches Fernsehen zu bekommen. Das Einzige, was sie machen, ist die Challenge Rot, das bayerische Fernsehen und ARD und der Hessische Rundfunk oder ZDF, die haben halt Partnervereinbarungen mit Ironman Frankfurt oder Hawaii und so große Rennen. Geht's wahrscheinlich auch um Finanzierung, weil das kostet ja auch einen Haufen Geld. Aber wir haben eine tolle Kooperation mit Radio Gong mittlerweile, also nicht mit die uns auch damit unterstützen, mit Werbung, die sind auch wirklich begeistert und ist ein toller neuer Sender und ja, nee.
Ja, ist schön gewachsen. Also ja.
Ich find's auch immer, wenn ich dort bin, ist es immer, ich habe dann immer das Gefühl, ich möchte auch Triathlet werden. Wirklich.
Ja.
Ja, wirklich kann schön. Ja noch werden, ja.
Wann hast du mit dem Triathlon angefangen? 89.
Ja, genau.
Da warst du 5.
Nee, da war ich 26. Wisst ihr überhaupt, wie ich zum Triathlon gekommen bin?
Nein.
Soll ich es euch verzeihen?
Ja, klar. Aber kurz.
Also meine Karriere begann mit Tischtennis. Mit 12. Dann habe ich mal Fußball gespielt. Das weiß ich noch, beim Sportplatz beim neuen Hallenbad da. Und da haben wir gegen Geimersheim 12-1 verloren. Dann habe ich gesagt, Fußball, das ist nichts für mich. Ja, und dann habe ich mit dem Handball angefangen. Da habe ich ja lange Jahre beim MTV gespielt und beim ESV und dann habe ich mit dem Judo angefangen. Also Judo, das war eigentlich so meine große Leidenschaft und habe da auch Wettkämpfe gemacht und so weiter. Dann mit 17 bin ich dann zur Polizei, habe dann bei der Polizei gearbeitet, jahrelang. Und dann haben wir bei der Polizei dann ja auch sehr viel Selbstverteidigung gemacht, viel Sport, Laufen, Schwimmen und so weiter. Ja, und dann kam ich 1987 nach Ingolstadt, nach meiner Ausbildung, war ja dann in München, Nürnberg und so weiter, bei der Polizei noch Jahre. Ja, und dann war ich in Eichstätt bei einem Triathlon mit dem Polizeiauto als Streckenposten dort gestanden. Und dann habe ich mir gedacht, na, das könntest du vielleicht auch mal probieren, weil Schwimmen, Radeln, Laufen kannst. Ja, und dann habe ich mich im Jahr drauf für einen Triathlon angemeldet in Eichstätt. Ja, und da so habe ich dann Triathlon-Luft geschnuppert und habe dann jahrelang dann Triathlon gemacht.
Wie war der erste Triathlon?
Also das weiß ich noch ganz genau. Ich habe damals war das ja eine recht unbekannte Sportart eigentlich, so in den 80ern, so Anfang, Ende der 80er, Anfang der 90er. Ja, und da habe ich so damals so ein grünes, metallic-grünes Peugeot-Rennradl gehabt. Das war ja ungefähr so 20 Kilo schwer, ohne Schaltung, ohne Rasterschaltung, einfach immer so aufs gerade Wohl, irgendeine Monsterübersetzung. Ja, und dann habe ich, weil ich ja lange Jahre den Windsurfing-Sport ausgeführt habe, war immer am Gardasee zum Windsurfen und habe da so einen Trockenanzug gehabt.
Kurz gesagt, der Gerd hat alles. Der Gerd ist der Chuck Norris der Sport.
Nein, also das habe ich wirklich mega, mega gern gemacht. Ich bin da im Winter mit so einem Trockenanzug im Hamburger Stausee da bei Nürnberg, sind wir dann immer zum Surfen gegangen, habe extra so Handschuhe gehabt, Mützen, Füßlinge und alles. Und da habe ich noch so einen fetten Trockenanzug gehabt mit so einem Querreißverschluss hinten. Und der war, glaube ich, um die so 7 mm dick. Da schaust dann aus
so wie... richtig wie ein Michelin-Männchen.
Genau, ich wollte es gerade sagen, wie so ein Michelin-Männchen. Und den habe ich dann zum Triathlon hergenommen. Da gab es dann noch gar nicht so Regelungen, wie dick darf das Material sein und so weiter. Hauptsache, es war warm. Das Problem war dann das, die haben mir geholfen beim Anzug zumachen. Aber wo ich dann in die Wechselzone reingekommen bin, bin ich aus dem scheiß Ding nicht mehr rausgekommen. Dann habe ich einen Kampfrichter gefragt, kannst du bitte mal das Ding hinten aufmachen?
Und der darf nicht, oder?
Ja, eigentlich nicht, aber er hat es dann gemacht. Ja, dann habe ich dann ungefähr so 10 Minuten gebraucht, bis ich aus dem Anzug rausgekommen bin. Und dann ging es dann ja rüber. Eichstätt, dann an der Grazmühle war der Start und dann sind wir rübergefahren bis Pfünz. Römerkastell kennst du ja, oder? So 24% Steigung. Und da musste dann mit meinem Peugeot-Radl 12 Gänge mit einer Übersetzung, wo du gerade noch so auf der Geraden zurechtkommst, dann bin ich dann auf. Jetzt gemeint, mir haut's die Kniescheiben raus. Ja, und dann bin ich dann zurück und dann waren wir unten an SV Marienstein, da unten an der Altmühle entlang, sind wir halt dann Richtung, dann über zu dem Kloster Marienstein halt da und wieder zurück. Und dann im Ziel und dann, das war so meine erste Erfahrung zum Triathlon und dann,
also für diejenigen, die auch zum ersten Mal einen Triathlon machen und vielleicht merken, dass nicht alles rund läuft, das ist völlig normal.
Ja, jetzt in der heutigen Zeit ist das natürlich alles ein bisschen anders. Equipment, Fahrräder, alles Mögliche, aber es war wirklich toll und dann hat sich das so entwickelt und somit war ich dann infiziert mit dem Triathlonsport. Ja, und habe dann das eigentlich so weitergemacht, ja.
Dazu habe ich was. Ich habe mich vorbereitet, wie ich vorher eingangs schon erwähnt habe, und zwar du hast am 15.03.25 ein Profilbild hochgeladen bei Facebook. Das ist das hier.
Ah, genau.
Ja, leider können die Zuhörer das jetzt nicht sehen, aber ihr könnt gerne dem Gerhard, glaube ich, auf Facebook folgen und euch dann dieses Foto anschauen. Und für mich ist er nicht mehr der Gerhard Budi, sondern der Gerhard Body. Und interessant ist auch, Der Athlet, der hinten läuft, der ist total ein bisschen abgeschlagen schon, aber wenn man sich den Gerhard anschaut, die Kommentare drunter waren dann, du Tier, du Viech, du Maschine. Aber das spiegelst du dich auch wieder? Wann war denn das? Kannst du dich erinnern?
Ja, das war am Plattensee in Ungarn, der Kescheli Triathlon, war ich da am Start. Das war vor 4 oder 5 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, da habe ich dann da teilgenommen, ja genau. Ja.
Ja, beeindruckend, oder? Was sagst du, Stefan, kann man neidisch werden?
Ja, ja. Da war ich ein bisschen jünger.
Vor 4, 5 Jahren.
Das ist ja der Grund, warum ich kein Triathlon mache. Ja. Ja, weil dann so viele Kommentare kommen.
Ah.
und das kann ich ganz schwer mehr aushalten.
Sehr schön. Ah ja, da kommen wir doch mal gleich auf. Hast du noch ein eigenes Ziel? Gibt's noch mal ein, startest du noch mal oder startest du mal bei deinem eigenen Triathlon in Ingolstadt? Wir brauchen mal was.
Also das ist eigentlich überhaupt nicht möglich, beim eigenen Wettkampf zu starten, aber ich bin schon zweimal eingesprungen als Staffelschwimmer. Und zwar ist da der Geoffrey ist auf mich zugekommen, das war ein blinder Triathlet und den habe ich dann auf der Schwimmstrecke begleitet. Also wir sind dann gemeinsam die Mitteldistanz geschwommen und dann ist er mit einem weiteren Athleten auf dem Tandem gefahren und mit einer Athletin ist er dann mit einem verbundenen Arm sind die aneinander, sind die dann die Mitteldistanzstrecke, den Halbmarathon gelaufen, ja. Ja. Nee, also momentan, aufgrund der ganzen anderen Sachen, ich habe ja auch noch diesen Schwimmkanal eben und meine Schwimmkurse und so weiter, Vorbereitung, die Einzeltrainings auch und die Organisation von dem Triathlon, da mache ich jetzt eher nur noch Sprint-Triathlons, also auch wegen meine Knie und anderen körperlichen Gebrechen und auch nicht die Zeit. Also du brauchst ja wirklich, wenn ich da Langdistanz oder Mitteldistanz Triathlon, um da einigermaßen eine Zeit abzulegen, dann musst du ja 15 bis 25 Stunden in der Woche trainieren. Und ich fahre sehr viel Rad. Also ich fahre jetzt 6 Tage in der Woche auf dem Radl, ich schwimme 3-mal in der Woche, ich mache mein Krafttraining. Und das reicht mir jetzt eigentlich, laufen mache ich ein bisschen weniger. Dann möchte ich jetzt im Frühjahr wieder anfangen, weil ja mein Orthopäde, der mich zuletzt operiert, gesagt hat, ich habe mit dem Kreuzband, das ist ausgefranst, das müsste man eigentlich operieren lassen. Keine Lust mehr, das Kreuzband jetzt operieren zu lassen. Und dann knackst mein Fußgelenk ein bisschen. Mal Angst, dass man vielleicht die Achillessehne abreißt, aber wie gesagt, ich fahre sehr viel Rad, bin auch öfter in Italien, fahre sehr viel mit dem Radl und schwimme dann im Gardasee und mache jetzt auch im Gardasee bei der Isola del Garda. Da gibt es ein Rennen, da geht es um die Insel rum, das sind 6,5 Kilometer Schwimmen und da möchte ich teilnehmen.
Also die Botschaft wäre jetzt für jemanden, der neu startet im Triathlon, sich bitte da vielleicht mit den kleineren und kürzeren Distanzen
erstmal
auseinanderzusetzen und das Training dementsprechend auch das Training auch dafür durchzuführen
Vorfeld. Da bist ja du der Experte, also ich sehe es ja immer wieder, ich denke auch, man sollte jetzt nicht unbedingt von einer Sprintdistanz im nächsten Jahr dann gleich auf eine Langdistanz gehen, weil man muss erst einmal den Bewegungsapparat auf diese langen Distanzen vorbereiten und nicht gleich von 0 auf 100 und dann wieder von 100 auf 0. Und man sieht es ja immer wieder. Also ich habe auch Leute, wo ich jetzt in 2019 in Hawaii war oder jetzt eben beim Challenge Road immer wieder die Leute sehen, die vom Radfahren kommen und dann Marathon zu Fuß gehen. Das ist ja nicht das Ziel, sondern dass man einfach mit einer angemessenen Zeit, die man sich vornimmt, mit einem 2- bis 3-jährigen Vorbereitungszeit, dass man dann dementsprechend auch das durchziehen kann und nicht dann nach 7,5 Stunden oder 8 Stunden auf dem Fahrrad und nach dem Schwimmen dann einen Marathon zu Fuß geht. Da braucht man schon viel physische Kraft sozusagen, um das durchzuziehen. Ja.
Da habe ich jetzt auch gleich eine super Überleitung. Und zwar, wir machen ja jetzt schon zum dritten Mal einen Workshop hier bei uns in der Friedrichshöfener Straße.
Genau, ja.
Und den würde ich jetzt ganz gerne kurz ansprechen, weil es passt ja auch zum Thema. Das sind die muskulären Dysbalancen im Triathlon erkennen und ausgleichen. Also wer Interesse hat von den Triathleten, der erste Part findet am 19. März statt von 17 bis 19 Uhr. Die Anmeldung ist dann über triathlon-ingolstadt.de. Also wer Probleme hat oder daran arbeiten möchte, ist bei uns herzlich willkommen. Wir zeigen euch dann die Abläufe.
Ja, genau.
Das ist zumindest
absolut, absolut zu empfehlen, weil es gibt viele, die sind die absoluten Trainingsweltmeister und können dann eben im Rennen ihre Leistungen nicht abrufen. Die machen keine Stabi-Training, die machen kein Krafttraining, die dehnen sich nicht und dann kommen die Verletzungen irgendwann einmal und das ist schon wichtig, ja, genau.
Also ich glaube gerade es ist ja was ich jetzt zumindest, das ist meine Erfahrung, erlebe, ist, dass ja sehr viele zum Triathlon neu dazustoßen, die sind jetzt, sage ich mal, in einem gesetzteren Alter.
Genau.
Es fängt ja nicht der 17-, 18-Jährige in der Regel mit dem Triathlon an, sondern meistens diejenigen, die dann, wie du es richtig sagst, vielleicht auch so eine zweiten Lebenshälfte ein bisschen mehr Zeit wieder haben, da ist das Berufliche nicht mehr ganz so im Vordergrund Und gerade da, glaube ich, braucht es einfach eine gute muskuläre Basis oder genau. zumindest einmal ja. dieses Screening dazu, damit man sieht, ja. okay, kriege ich einen Triathlon, egal jetzt in welcher Form, so gut hin, dass das ein Erlebnis bleibt genau. und zwar im positiven Sinne
ja.
und nicht eine Katastrophe wird, weil ich mich danach dann wirklich dann erstmal ein halbes Jahr wieder sanieren muss.
Genau.
Genau, dafür sind wir da. Also herzlich eingeladen. Ich habe tatsächlich noch einen Punkt aufgeschrieben, bevor wir jetzt zum Ende kommen. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt für dich, Gerhard, und zwar, das sind die fehlenden Sponsoren. Ist das richtig?
Ja, was heißt fehlende Sponsoren? Also wir sind seit 2010, bin ich ja damals an meine ganzen Partner und Sponsoren persönlich herangetreten. Und da bedanke ich mich natürlich auch dafür, dass die mich seit Jahren unterstützen, ihr natürlich auch. Ganz, ganz wichtig. Und es gab da auch im Vorfeld, wenn ich jetzt zum Beispiel an Peter Eitelhuber denke von Herrenbräu, und da bedanke ich mich eben auch speziell an Herrenbräu, überhaupt keinen Vertrag, keinen Sponsorvertrag, sondern ich bin da hingegangen, habe gesagt, du, pass auf, ich möchte den Triathlon machen, ich brauche für meine Helfer und für mein Team Getränke und ein paar Biergarnituren. Und seitdem läuft es. Also da kriege ich die Unterstützung von Herrenbräu. Seit Jahren bin da dabei. Es gibt immer wieder mal andere Bieranbieter, die gerne das übernehmen wollen. Aber dann denke ich mir, hier, warum soll ich einen Auswärtigen nehmen und nicht meine regionalen Partner nehmen? Und da genauso mit Hackner, der uns unterstützt, oder jetzt eben Audi oder unsere ganzen anderen Sponsoren, der Rainer Büchel, der mich von Anfang an mit unterstützt. Wir haben ein eigenes Abfallkonzept, jetzt mittlerweile ein Nachhaltigkeitskonzept. Er startet auch mit seiner Frau selber und unterstützt uns seit Jahren. Der hat uns auch extrem geholfen, wirklich in der Notsituation mit dem Hochwasser, hat seine Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. Also die ganze Abfallentsorgung und auch die Stadt Ingolstadt, die uns mit unterstützt, Tiefbauamt oder eben mit Rasenmähen und solche Sachen. Aber es ist natürlich schon jetzt schwierig. Also nachdem ja wir wirklich in der Situation sind, dass wir nur einjährige Sponsorverträge haben, muss ich jedes Jahr von vorne anfangen und wieder sagen, seid ihr dabei, seid ihr nicht dabei. Wir haben auch Sponsoren verloren, die uns leider aufgrund der wirtschaftlichen Lage nicht mehr unterstützen können. Und wir finden auch keine neuen Sponsoren. Also das ist ganz schwer. Und wir müssen halt schauen. Wir müssen immer auf Sicht fahren, wie es ausschaut. Dieses Jahr ist gesichert und dann müssen wir weiterschauen. Automobilbranche ist natürlich ganz, ganz schwierig. Da wissen wir auch nicht, wie es weitergeht. Da müssen wir dann halt mal gucken nach der Veranstaltung. Und es ist oft so, dass halt die Unternehmen, mit denen du dann Kontakt aufnimmst, die Budgetplanung eigentlich immer schon machen, wenn deine Veranstaltung vorbei ist. Also du musst eigentlich parallel zur Veranstaltung immer schon schauen fürs kommende Jahr oder vielleicht schon für 2 Jahre. Und dann kannst du entscheiden, naja, es ist nicht so wie bei anderen, die da langfristige Jahresverträge haben. Aber ich bin froh, dass wir so eine tolle Veranstaltung haben und dass wir die Unterstützung seit 2010 haben. Ich hoffe, es geht so weiter und schauen wir mal.
Also massagetechnisch kann ich dich auch schon mal beruhigen. Also wir sammeln da, es macht ja eine Mitarbeiterin bei uns, die Jana, die sich da immer um Kontakte bemüht, um die Berufsfachschulen im Umkreis. Super. Also das München, Augsburg und Regensburg nehmen wir auch schon in der Zwischenzeit mit. Und auch da, also wir wachsen da ja auch mit rein. Wir machen das auch in der Zwischenzeit digital und ich habe so ein bisschen einen Einblick. Also wir haben jetzt doch schon zweistellig Anmeldungen da.
Super.
Ja, das ist schon mal gut.
Mhm.
Ich weiß auch noch Zeiten, da sind wir, glaube ich, zu zweit oder zu dritt höchstens vielleicht auf der Triathlon-Veranstaltungsseite da gewesen und haben massiert oder die Massage unterstützt. Meine Frau war selber schon mal mit dabei und hat einmal mitgeholfen, aber weil sie Lust drauf gehabt hat. Und ich glaube, letztes Jahr waren wir über 20 sogar.
Ja. Das ist wirklich, wirklich super. Und da sind die Athleten auch dankbar. Wirklich dankbar. Und ich bin euch natürlich auch dankbar, ist ja klar.
Ja, aber das ist ja, also wie du es ja gesagt hast, ne, also wenn man sich in der Region da ein bisschen vernetzt, ja, dann unterstützt man sich, soweit wie es halt irgendwo im Rahmen geht. Ne,
genau.
Jeder kann halt seinen Beitrag gewissermaßen leisten.
Ja.
Und die Botschaft dahinter ist die, also wir können ohne Probleme wieder die Massageleistung anbieten. Also das ist kein Thema.
Ja gut, gibt's noch was zum Schluss? Möchtest du noch was sagen? Für die Zuhörer.
Ja, alle sollen ein Stoßgebet nach oben richten, dass das Wetter natürlich super wird, dass kein Hochwasser mehr kommt und dass sehr viele Leute zur Veranstaltung kommen. Im Glänzepark ist ja auch einiges geboten, wie gesagt, und dann die Möglichkeit, die nicht an der Veranstaltung teilnehmen können, den Livestream. Die Ankündigung kommt dann ja auf unserer Website mit einem Link, wo man dann draufgehen kann auf die Veranstaltung. Und ansonsten eigentlich.
Na, ich bin sicher, das wird eine tolle Veranstaltung.
Wie immer. Ja, gut. Dann Race Day 14.06.26. triathlon-ingolstadt.de für weitere Informationen. Lieber Gerhard, danke, dass du bei uns warst.
Danke für die Einladung.
Stefan, danke, dass du bei mir warst.
Danke.
Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.